tun kannst. Und dann bist du hinterher über dich erschrocken und zerstört. Und das ist das, was die Dämonen erreichen, dass du dich verdammt fühlst, dass du unter Verdammnis kommst und ganz und gar nicht mehr weißt, ich bin ein gerechtes Kind Gottes, weil das Opfer Jesus für mich ausreicht. Jezorn. Die Dämonen bewegen sich gerne in unserem Denken, unseren Gedankenmustern, unseren Vorstellungen. Und wir haben das Volkslied, die Gedanken sind frei, was ganz und gar nicht wahr ist. Das ist eine Lüge. Die Gedanken sind überhaupt nicht frei, sondern unsere Gedanken gehören wirklich unter den Gehorsam Christi. Und wir können uns es nicht leisten, als Kinder Gottes alles zu denken. Wir Männer zum Beispiel, wenn wir am Straßenrand im Sommer ein hübsches Mädel sehen, du hast nicht die Freiheit, alles zu denken. Also das Denken ist ein Bereich, wo Dämonen gerne arbeiten möchten. Ein Bereich ist unsere Zunge. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der insgesamt wirklich ein lieber Mensch war, aber es war eine auffällige Eigenart bei ihm, dass er immer, wenn er irgendetwas erzählte, auffällig oft ganz viele schlechte Wörter sagte. Ganz viele schlechte Redensarten und schlechte Wörter. Und das fast in jedem Satz. Und es war für mich damals schon, dass ich erkennen konnte, hier gibt es echt einen Geist von Unreinheit auf seiner Zunge, der ihn nötigt, in allen Zusammenhängen und Belangen schlechte Dinge zu sagen. Oder vielleicht kennt ihr das, dass es Menschen um euch herum gibt, die haben nichts zu erzählen als anzügliche Witze in Richtung Sexualität oder in Richtung Frau. Und ich kenne das aus meinem ehemaligen Betrieb, dass es da Gruppierungen gibt, die vertreiben sich den ganzen Tag die Zeit damit, in dieser Richtung Witze sich zu erzählen. Auf sexuellem Gebiet sind Dämonen am Wirken. Und dort braucht es Reinigung und Befreiung. Und was unsere körperlichen Bedürfnisse angeht, ist auch ein Bereich, wo Dämonen gerne wirken oder wirken möchten. Ich denke, dass wir heute Nachmittag ein Stück weitergehen damit, wie wir die Dinge angehen, wie wir wirklich frei werden, ganz praktisch. Ich möchte das nochmal zum Abschluss nennen, was ich ganz am Anfang sagte, dass dieses Kranke heilen und Dämonen austreiben bei Jesus ein und dieselbe Sache war, zusammen einherging, dass es Dämonen austreiben das Zeichen war, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Und ich möchte dich ermutigen, du bist ein Kind Gottes. Und der Vers, dass wir Macht haben über die ganze Kraft des Feindes, der gilt für dich. Wir werden heute Abend aus unserer Gemeinde einige Leute haben, die bereit sind, mit dir zu beten. Und sie sind bereit und sind trainiert und gelehrt und geschult und auch erfahren, dich zu unterstützen. Aber wir werden dich nicht befreien. Jesus wird dich befreien. Das ist wichtig. Und wir gehen ganz bewusst diesen Weg, weil wir wissen aus der Vergangenheit heraus, dass nur das dir die Standfestigkeit gibt, im Alltag zu bestehen. Und manch einer von uns hat über so viele Jahre bestimmte Gewohnheiten, die sind so eingeschliffen, dass es wirklich Kraft braucht, aus diesen Mustern rauszukommen, wenn hier Befreiung geschehen ist, dass die Dinge wirklich dann frei bleiben. Und du wirst viel ermutigter sein, wenn du feststellst, ich habe im Jesu Namen Macht ausgeübt, als wenn irgendein anderer das für dich getan hat. Lass uns dort einen Schritt gehen in die Reife der Kinder Gottes. Das ist so wichtig. Und bei allen Gesprächen, die wir haben, auch in der Mittagspause, lass das zu, dass der Heilige Geist dich gedanklich weiterbringt, wenn du über Sachen, die dein Zuhause betreffen, nicht im Klaren bist. Wir haben auch nicht die Antworten auf alles. Und in der gesamten Geschichte, wo es um Befreiung geht, müssen wir einfach mit dem Heiligen Geist kooperieren. Aber ich kann euch versprechen, wir kennen den Heiligen Geist als jemand, der an diesen Dingen gerne mit uns kooperiert und zusammenarbeitet. Und das ist eine ganz, ganz bodenständige und nüchterne Sache. Und einen letzten Punkt möchte ich noch anfügen, der mir auch so auf dem Herzen ist. Und ich möchte wirklich niemanden damit verletzen, aber ich kann einfach sehen, dass es ein starkes Hindernis darstellt im Leib Christi. Wir haben manchmal so eine Übergeistlichkeit. Wir sind manchmal so super fromm. Ich kann das schwer in Worte fassen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Diese Themen hier sind ganz einfach und ganz bodenständig. Und diese Übergeistigkeit steht uns manchmal im Weg. Beispiel. Es gab einen Anruf vor der Konferenz von einer Frau. Sie hat Schwierigkeiten und sagte, sie will eigentlich kommen. Aber sie hat vom Herrn so empfangen, dass es noch nicht dran ist. Das ist Blödsinn. Oder ihr zeigt mir eine Stelle, wo Jesus gesagt hat, du setz dich mal wieder hin, deine Heilung ist noch nicht dran. Du willst befreit werden? Nee, also heute nicht. Ich habe so einen Blick für dich in 14 Jahren, wenn deine Qual vollendet ist, dann befreie ich dich. Das Überfromme führt uns dazu, dass wir dem Herrn Dinge unterschieben, mit denen er wirklich nichts zu tun hat. Und das kann uns wirklich zu Fall bringen. Wir sind manchmal frommer als Jesus selber. Und das ist nicht gut. Und die Religiosität lauert dann schon, uns auf Dinge zu bringen, die nicht dem Wort Gottes entsprechen. Das ist eine ganz nüchterne und bodenständige Sache. Es ist Standard, für die Kinder Gottes Dämonen auszutreiben. Und es gibt so viele eigenartige Dinge um dieses Thema herum. Lasst uns wirklich zurückkommen zu dem, was die Bibel sagt. Dass wir das Übergeistliche ablegen. Dass wir Dinge beim Namen nennen, so wie sie sind. Wenn ich Schwierigkeiten habe mit Selbstbefriedigung, ist es Selbstbefriedigung. Es gibt keine anderen, schöneren, frommeren Worte dafür. Wenn ich Zornesausbrüche habe, worunter meine ganze Familie leidet, dann bin ich zornig. Das ist nicht irgendwas anderes. Und das bitte ich euch, dass wir das mit bedenken. Dass wir manchmal mit Leuten auch zu tun, wenn wir unterwegs sind, in anderen Gemeinden dienen. Die können mir berichten, was der Herr alles zu ihnen gesagt hat. Das ist sagenhaft. Und manchmal denke ich, welcher Herr soll denn das gewesen sein? Wir hatten zum Beispiel bei der Harry Potter Aktion ein E-Mail, das jemand geschrieben hat. Der Herr hat ihn beauftragt, alle Bücher von Harry Potter zu lesen. Welcher Herr soll das gewesen sein? Das sind so die krassen Beispiele. Da gibt es noch die feineren Abstufungen. Und ich möchte euch wirklich nicht verletzen darin, aber lasst uns das mal bedenken, wo wir da so eine, ich sag's mal, charismatische Religiosität entwickelt haben. Lasst uns zurückkommen zu den ganz einfachen Dingen des Glaubens. Und das ist das, was ich an Derek Prince so sehr schätze, dass das alles er so gelehrt hat, dass das Wort Gottes so einfach und so logisch ist. Und da gibt es nichts Kompliziertes. Aus den Gesprächen, auch bei den anderen Konferenzen heraus, weiß ich, dass es Leute gibt, die der Meinung sind, ich bin ein Sonderfall. Meine Probleme haben eine Schwierigkeit und eine Tiefe. Also da wird Jesus nur mit Mühe und Not überhaupt das ergründen können. Diese Haltung gibt es. Wenn du denkst, du bist ein Sonderfall, für Jesus bist du kein Sonderfall. Er ist extra für die Sonderfälle gekommen. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu erlösen, sondern die Verlorenen zu retten. Und hast du besonders schwere Geschichten, Krebs, irgendetwas anderes, menschlich Unlösbares, dann bist du hier genau richtig. Und manchmal, wenn man so in seelsorgerlichen Gesprächen ist, habe ich so das Gefühl, manche Leute fühlen sich so wohl in ihren Problemen. Wenn dir deine Probleme gefallen und wenn das etwas ist, wodurch du Geltung erreichst, kannst du nach Hause fahren. Ich möchte ein Beispiel erzählen, obwohl sich das wahrscheinlich krass anhört in euren Augen, aber es ist wichtig für den Erfolg, für diesen Tag heute. Wir hatten eine Konferenz und zu meiner Frau und mir kam ein Mann, er wollte Gebet, weil er krank ist und er erzählte uns, dass er aufgrund seiner Krankheit invalidisiert ist, also bekommt eine Invalidenrente. Ich schätze, es war so Mitte 40 war. Und der Heilige Geist gab mir so den Gedanke, ihn zu fragen, wie er das finden würde, wenn er dann nach dem Gebet gesund ist und keine Rente mehr bekommt und sich Arbeit suchen muss. Und das habe ich ihm dann auch gefragt. Ich sage, ich kann dir das jetzt nicht versprechen, dass etwas geschieht, aber ich bete mit der Motivation, dass du geheilt bist. Sonst war das Ganze ja irgendwie sinnlos. Das kann für dich bedeuten, du bist dann gesund und du kriegst keine Rente mehr und du musst dir Arbeit suchen. Willst du das? Er wusste keine Antwort. Und es vergingen einige Minuten und meine Frau sagte, setz dich in die erste Reihe und überlege das, denk darüber nach. Und wenn du sagst, ich will das, komm wieder. Der Mann kommt nicht wieder. Also sei dir darüber im Klaren. Ist dir dein Wehwehchen lieb geworden, dann würde das Gott nicht wegnehmen. Ist das etwas, wodurch du Aufmerksamkeit oder Geltung erreichst in deinem Umkreis, dass du vielleicht dadurch, dass du immer von deinen Krankheiten oder von deinen Kämpfen oder von deinen Auseinandersetzungen, die da stattfinden, erzählst, wenn das dein Mittel ist, um dir Gehör zu verschaffen, dann geh an deine Selbstsucht ran und erwarte nicht, dass du Befreiung erfährst, wenn du eigentlich mit deiner Haltung diese Dinge immer wieder einlädst. Das ist die absolute Grundvoraussetzung, dass du die Einstellung hast, heute ist der 20. März, ne? Heute an diesem Tag ist Schluss. Heute ist mit diesen oder diesen Dingen Schluss in meinem Leben. Heute am 20. März ziehe ich einen Strich. Bis hierher und nicht weiter. Und wir werden Aktionen haben, wo der Dämon das ab und zu mehrere Male hören muss, dass heute wirklich Schluss ist. Wenn das in deinem Herzen nicht so ganz klar ist, wenn du so mal schauen, also für mich hat ja schon der Herr Hesselbart gebetet und der Herr so und so, wenn das hier vielleicht mit den Dämonen eine Möglichkeit ist, mal schauen, ob die hier was zusammenbringen. Nach der ersten Konferenz hatten wir Schuldgefühle durch Menschen, bei denen nichts geschehen ist. Die haben wir jetzt nicht mehr. Weil immer etwas geschieht, wenn die Haltung im Herzen stimmt. Immer. 100%. Wir hatten vor kurzem, da war ich gerade irgendwo im Ausland, oder irgendwie war ich nicht da. Jedenfalls hörte ich, dass hier Gottesdienst lief in unserer Gemeinde. Und es kam ein Gast, und jemand von unserem Diakonen da hinten saß, sah, dass er wohl neu war bei uns, und der Gast war auch sehr suchend. Und es stellte sich raus, dass es ein Gemeindeleiter ist, relativ weit entfernt von einer Gemeinde von russischen Einwanderern. Und er hatte diesen Flyer von der Konferenz bekommen und sagte, ich kann zu dieser Zeit nicht kommen, aber ich habe gelesen und ich brauche unbedingt Befreiung und jetzt muss mal hier, wer ist denn hier euer Pastor und ihr müsst mal kommen. Und nun ist es so, dass wir in der Form, dass wir den einen Oberpastor haben, den gibt es hier bei uns nicht. Wir sind 4 Älteste, die Gemeinde leiten und er sagte, einige sind gar nicht da und der eine Älteste vorne hat zu tun. Worum geht's? Ja, ich brauche ein Gebet. Und da sagt unser Diakon, wenn du willst, ich kann auch mit dir beten. Und sie sind ins Büro gegangen während des Gottesdienstes, haben gebetet, Dämonen fuhren aus und er sagt, super, das ist passiert, was ich wollte, ich fahre gleich wieder nach Hause, ich gehe noch in meinen Gottesdienst. Er war schon vor Ende des Gottesdienstes wieder fort. Versteht ihr, das ist, wenn die Herzenshaltung stimmt, besteht null Zweifel, dass du frei wirst. Null. Aber check dich durch, in der Mittagspause, bis das nächste Ding losgeht, bis heute Abend, werde im Klaren, was du wirklich willst. Und wenn so ein Beispiel, wenn dir die Invalidenrente lieber ist, dann krieg Rente. Der Herr gibt uns diesen Willen, das zu entscheiden. Und das bitte ich dich und das lege ich dir wirklich ans Herz, dass du dich da überprüfst. Wie ist deine Haltung? Und es kann sein, dass Belastungen da sind in einer Größenordnung, dass es da echte Entschlossenheit braucht von dir. Dass du ganz klar signalisierst, bis heute und nicht weiter, nicht einen Tag länger, jetzt ist genug. Wir hatten so eine Situation vor einiger Zeit, wir haben ein Kind von unseren 5, ist adoptiert und lebt jetzt schon einige Jahre bei uns. Und sie kommt von einer Mutter, die schwer alkoholsüchtig war. Und daran kann ich auch sehen, dass Dämonen sich auch durch solche Dinge wirklich vererben oder weitergehen. Und sie hatte in der Nacht furchtbare Anfälle von Furcht. Sie schrie vor Angst, wusste nicht vor was und schrie und hörte nicht wieder auf. Und es war in der Größenordnung, dass ich kurz überlegte, den Notarzt anzurufen. Und wir konnten sehen, dass ihr körperlich nichts fehlte, sondern dass es wirklich Angst war, die sie zum Schreien brachte. Und meine Frau und ich, wir fingen an zu beten, mitten in der Nacht, total verschlafen. Also überhaupt nicht super vorbereitet durch Lehre wie wir jetzt und Lobpreis, alles gar nicht. In der Nacht um 3 kommst du aus dem Bett, kriegst kaum die Augen auf, dein Kind schreit, du weißt nicht, was los ist. Und wir fingen an zu beten und irgendwie kamen wir an den Punkt, das ist ein böser Geist, der mein Kind quält. Das Kind ist adoptiert, es hat meinen Namen. Ich übe jetzt Autorität aus, jetzt geschieht hier das mit dem Kind, was ich will. Und keine andere Macht hat es zu sagen. Und wir haben angefangen zu beten und am Ende habe ich in dem Kinderzimmer geschrien, dass jetzt damit Schluss ist. Wir müssen nicht unbedingt Dämonen anschreien, Dämonen sind nicht taub, aber manchmal kann es sein, dass es laut sein muss, es kann sein. Und in einem Moment hörte sie auf zu schreien Und da wir ja doch auch noch ein bisschen so fromm sind, beteten wir noch so ein Stück hinten an, obwohl es einfach gar nicht nötig gewesen wäre. Und als wir dann so weit waren, hat sie schon geschlafen. Du bist gerufen, Herrschaft auszuüben. Das ist der Zweck, warum Gott dich geschaffen hat. Dass du mitsitzt in der Himmelswelt und mitregierst. Und das trainieren wir natürlich zuerst in unserem Leben und in unserem Verantwortungsbereich. Ich denke, bis hierhin. Jesus, ich danke dir, dass du unser Befreier bist und dass wir echt alles, was wir dafür wissen müssen, aus deinem Wort auch entnehmen können. Und dass wir uns da im Zentrum deines Willens bewegen, dass dämonische Einflüsse aufhören in unserem Leben, dass Krankheiten aufhören in unserem Leben, dass wir mit viel mehr Kraft und viel mehr Energie dir dienen können und dir folgen können. Herr, wir wollen dich wirklich darüber ehren, Jesus, denn das ist alles nur möglich, weil du gesiegt hast, weil du dich geopfert hast, weil du ans Kreuz gegangen bist für jeden von uns. Und Vater, deine Liebe ist so groß. Herr, wenn auch nur einer von uns hier ganz alleine als Mensch leben würde, hättest du deinen Sohn für ihn gegeben. Und dafür wollen wir dich ehren und von Herzen dir danken, Jesus. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du bei jedem Einzelnen die Dinge weiter voranbringst in Gedanken, die wichtig sind. Und dass du das verwendest, dass eine gute Frucht entsteht hier in diesen Tagen. Und dafür danken wir dir, Vater, in Jesu Namen. Amen. Noch ganz kurz, ehe wir wieder ins Thema einsteigen. Ich bin gefragt worden nach den Liedern. Die Lieder sind fast ausschließlich hier in unserer Gemeinde entstanden, die wir singen. Wer daran Interesse hat, die gibt es als PDF-Datei von unserer Webseite herunterzuladen. Das kannst du mit einzelnen Liedern machen, aber auch das gesamte Liederbuch, dann hängen die alle aneinander und gehen als eine Datei herunterzuladen. Es gibt nur für wenige Lieder Notensätze. Also wer Notensätze braucht, damit können wir leider nicht dienen. Aber es sind die Texte und die Gitarrengriffe, könnt ihr euch da holen. Und seid ermutigt, die Lieder zu verwenden, wenn sie euch gefallen. Wir sind ganz bewusst nicht den Weg gegangen, das über die GEMA schützen zu lassen, weil wir wollen, dass das, was der Herr schenkt, auch verwendbar ist für das Reich Gottes. Preis den Herrn! Vorn ist es warm. Ich werde mich bemühen, langsam zu sprechen. Ich dachte, ich spreche schon langsam. Okay, wer es noch nicht mitbekommen hat, das Buch Sie werden Dämonen austreiben. Zu dieser Konferenz 10 Euro, die Differenz zum vollen Preis zahlen wir. Bitte nehmt dieses Buch mit. Es ist wie ein Handwerkszeug. Und wenn ihr zu Hause in euren Hauszellgruppen oder Zusammenkünften über das Thema sprecht, dann könnt ihr schon mit dem Buch in der Hand den Nächsten helfen, frei zu werden. Also so war das, als wir mit dieser Lehre zusammenkamen, hatten wir so den ersten Fall bei uns zu Hause. Meine Frau und ich, wir hatten dieses Buch in der einen Hand und hier, mit dem wir beteten, und es funktioniert. Also 10 Euro, nehmt euch das bitte mit. Und ich denke, wenn wir über Befreiung sprechen, müssen wir ein wenig sprechen über das Thema Segen oder Fluch. Und darüber, wie Flüche funktionieren und woher Flüche kommen, auch wenn das eigentlich ein extra Thema sein könnte und wir das nicht ausführlich beleuchten können, aber soweit wir das brauchen, um von Belastungen freizukommen, möchte ich gerne noch darauf eingehen. Wenn wir heute Abend zusammen in ein Gebet gehen, dann ist es ohnehin miteinander verschmolzen, dass wir Flüche brechen und Dämonengebieten auszufahren. Es ist nicht so extrem voneinander getrennt. Aber es gibt so verschiedene Dinge, die auf einen Fluch hindeuten. Und die Eigenschaften eines Fluches sind die, dass ein Fluch sich weiter vererbt und so lange wirkt und existiert, bis er gebrochen ist. Also ein Fluch ist nicht zeitlich begrenzt. Ich möchte ein Beispiel geben aus dem Wort Gottes, dass David den Ort verflucht hat, an dem er die Nachricht bekommen hat, dass Saul umgebracht wurde. Und ich habe mir erzählen lassen, dass bis heute an diesem Ort in Israel nichts wächst. Und dieser Fluch ist vor vielen tausend Jahren ausgesprochen und er wirkt oder funktioniert bis heute. Bis heute ist dieser Ort ein öder Ort. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Wir können also Flüche erben. Und Flüche können von unseren Vorfahren zu uns gekommen sein. Aber ich möchte, dass wir auch das nicht als ein ganz kompliziertes, verzwicktes Thema sehen. Auch das ist ganz einfach. Wir müssen nicht in der Tiefe ergründen, wie genau der Fluch aussieht oder wie er heißt oder wo er ganz genau herkommt. Wir wollen es so einfach wie möglich halten, dass wenn wir Dinge in unserem Leben erkennen können, dass wir diese Flüche brechen in der Autorität Jesu. Und damit ist es letztendlich, sind die kleinen Details nicht so entscheidend. Und das, was wir wissen müssen, wird uns der Heilige Geist offenbaren. Der Heilige Geist ist immer gewillt, mit uns zu kooperieren. Und es gibt eine Verflechtung, was ich schon heute sagte, dass es natürlich davon abhängt, in welcher Art und Weise wir leben und unsere Verhaltensweisen uns öffnet für solche Einflüsse oder auch nicht. Und die absolute Schlüsselstelle für Segen oder Fluch ist natürlich 5. Mose 28. Und ich denke, auch hier müssen wir einfach anerkennen, so wie wir es für möglich halten, dass Segnungen existieren und dass Segen von Gott kommt, dass wir genau den Gegenpol, nämlich Fluch, auch als etwas Reales sehen können, als etwas, was existiert. Und das Kapitel 5. Mose 28 gibt eine Auflistung von Segen, wenn wir der Stimme des Herrn gehorchen. Wie es steht, 5. Mose 28, Vers 1, es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle. Dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchster über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Also ganz einfach ausgedrückt geht es um Gehorsam. Und wenn wir ungehorsam sind, hat das in gewisser Weise Folgen für unser Leben. Und dann können wir die weiteren Verse betrachten und sie betreffen die unterschiedlichsten Bereiche unseres Lebens, wo eben entweder Segen oder Fluch abläuft. Und ich glaube, dass viele Kinder Gottes unter Flüchen leiden, weil sie zum einen nicht in der Lage sind, Segen von Fluch unterscheiden zu können oder überhaupt das, was sich in ihrem Leben abspielt, als Fluch sehen oder einstufen zu können. Und wir vielleicht auch bei Dingen, die wir schon länger mit uns rumtragen oder die ein ganzes Leben lang schon in uns stattfinden, uns in gewisser Weise auch an sie gewöhnt haben. Und dass bis dahin das ganz extreme oder außergewöhnliche Erklärungen wir finden, bis dahin, dass wir Gott zutrauen, dass er uns mit Krankheiten belegt oder mit Krankheiten schlägt, um uns irgendetwas beizubringen. Und ich wäre damit sehr vorsichtig, weil das unterstellt Gott in irgendeiner Weise einen negativen Charakterzug. Und immer wenn wir darüber nachdenken, ist das von Gott oder nicht, können wir das gut in Gedanken überlegen, wie würde ich als leiblicher Vater oder als leibliche Mutter mein Kind erziehen? Würde ich mein Kind erziehen, indem ich es krebskrank werden lasse, damit mein Kind endlich dieses oder jenes versteht? Würde ich das tun als leibliche Eltern? Und manchmal erstaunlicherweise trauen wir so etwas unserem himmlischen Vater zu. Und das ist auch eine Lüge, die sich sehr breit gemacht hat im Leib Christi. Wenn wir in Situationen sind, die für uns schwierig sind, oder wenn wir krank sind, ist immer die Frage, wozu ist das gut und wozu soll das dienen? Und es ist immer bei allen Dingen, die wir erleben, dass Gott uns eine Lektion lernen lassen möchte zu unserem Gunsten, zu unserem Vorteil. Aber ich bin überzeugt, dass Gott als unser himmlischer Vater uns nichts lernt, indem er uns krank macht. Denn ich glaube nicht, dass Krankheit in irgendeiner Art und Weise ihren Ursprung bei Gott hat. Niemals. Und dann möchte ich dich wirklich ermutigen, über dein Bild des Vaters nachzudenken, was du ihm zutraust. Er ist so voller Liebe zu jedem von uns hier, dass wir das, dass es unseren Verstand weit übersteigt. Er ist so voller Liebe, dass er jedem von uns die Möglichkeit gibt, dass wir uns gegen ihn entscheiden können. Und er hat seinen einzigen Sohn umbringen lassen für dich und für mich. Und wir lesen das im Jesaja, dass Jesus alle Krankheit getragen hat, damit wir Frieden haben und dass alle Strafe auf ihn lag. Also ist es unbiblisch zu glauben, dass Gott dich straft. Wenn Gott uns strafen würde für das, wo wir verkehrt waren oder verkehrt sind, wo wir Fehler machen, wo unser Charakter an manchen Stellen noch Veränderung braucht, wir würden das nicht überleben. Jesus hat es auch nicht überlebt. Und Jesus ist für dich bestraft. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Fundament. Und das macht in uns Schwierigkeiten, weil es stöbert Religiosität auf. Alles, was zu tun ist, hat Jesus getan, damit wir Frieden haben. Alle Strafe lag auf ihm. Also was du durchleidest, das, was dich quält, dort, wo du krank bist, das ist keine Strafe von Gott. Das ist nicht wahr. Wenn ich von mir ausgehe, würde ich nicht wollen, dass eines meiner Kinder leidet. Und ich würde auch nicht wollen, nur damit es irgendwas besser versteht oder begreift oder etwas lernt, wenigstens ein Stück mal richtig schwer leidet. Und genauso wenig will Gott das. Und wir unterstellen manchmal Gott Dinge, die mit ihm nichts zu tun haben. Er ist ein liebender Vater und er sieht dich als einen Gerechten durch das Opfer von Jesus. Und du bist nicht in der Lage, dir das zu verdienen. Und wir haben ja so unsere unterschiedlichen Wege, wie wir manchmal doch versuchen, uns ein Stück Gnade zu verdienen. Und die einen werden ganz aktiv und arbeiten in der Gemeinde an allen Stellen und schuften sich fast zu Tode, um irgendwann das Gefühl vielleicht zu erlangen, jetzt wird mich Gott wohl mögen, weil ich eine Menge für ihn tue. Der Herr liebt dich 100% um deiner selbst willen. Es ist völlig unabhängig davon, was du für ihn tun könntest. Meine Frau und ich, wir haben nicht Kinder zusammen, damit sie für mich arbeiten. Das ist ein ziemlich grotesker Gedanke. Aber wir denken manchmal so von Gott. Und das ist eine Säule, auf der unser Leben gebaut sein muss, dass wir wissen, ich bin 100% geliebt und angenommen von meinem himmlischen Vater. Und das Opfer von Jesus reicht aus, dass für alles bezahlt ist, was ich verkehrt mache. Und wir müssen aus der Mentalität des Sünders völlig herauskommen, weil der Herr uns als Gerechte sieht, und weil wir auch nur als Gerechte vor ihm erscheinen können. Denn er ist heilig und es würde nichts in seiner Gegenwart bestehen können, was nicht heilig ist. Und das Neue Testament fordert uns auf, heilig zu sein, weil er heilig ist. Also wie können wir heilig sein, wenn wir nicht das Opfer Jesu im Glauben für uns annehmen? Es ist unmöglich. Und für uns Deutsche ist das, glaube ich, an manchen Stellen zu einfach. Und es gibt andere Völker, die anders geprägt sind, die das einfach besser annehmen können als wir. Und ich hatte vor kurzem in unserer Gemeinde drüber gesprochen und brachte das so ein Beispiel, dass es manchen von uns wahrscheinlich lieber wäre, wenn es heißt, wenn du ohne Schuhe, barfuß, von hier bis zur Ostsee läufst, ohne Pause, wenn du das schaffst, dann bist du gerecht, dann bist du angenommen bei Gott. Und so von unserem inneren Bestreben her wäre uns der Gedanke sympathischer, als zu sagen, ich glaube, dass Jesus alles für mich getan hat, ich kann dem gar nichts mehr hinzufügen und durch einfachen Glauben bin ich gerecht. Ich denke, manch einen von uns würde es leichter fallen, zu Fuß an der Ostsee zu gehen, als das anzunehmen. Und das ist so wichtig. Der Teufel ist sehr bemüht, uns in dieser Position zu halten, dass wir uns selbst so sehen, wie unser alter Mensch war. Und die Bibel spricht so klar und eindeutig davon, dass durch das Opfer von Jesus wir zu einem neuen Leben aufgestanden sind, dass wir von Neuem geboren sind, eine neue Schöpfung sind, dass das Alte vergangen und Neues geworden ist. Wir haben im 5. Mose 28 dann eine lange, lange Auflistung von Fluch, wenn wir dem Herrn nicht gehorsam sind. Und ich möchte das jetzt nicht lesen, weil ich habe schon mal, als ich darüber lehrte, das gelesen und es bringt so viel Entmutigung, dass ich das jetzt nicht durchlesen möchte. Aber es macht Sinn, das zu studieren, weil es wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen unseres Lebens etwas aussagt. Und ich will einfach nur so die ganz konkreten Oberbegriffe nennen, wie sich ein Fluch in unserem Leben auswirken kann. Also Indizien, die auf einen Fluch hindeuten, können sein ein geistiger oder gefühlsmäßiger Zusammenbruch. Oder wir bezeichnen das auch landläufig als Nervenzusammenbruch. Dass wir in unseren Emotionen oder in unseren Gefühlen nicht stabil sein können. Dass es ganz kleine Auslöser genügen, dass wir völlig zusammenbrechen und unsere gesamten Gefühle nicht mehr unter Kontrolle haben. Es ist da wirklich von Wahnsinn oder von einem verwirrten Sinn die Rede. Ein nächster Punkt, was ein Indiz auf einen Fluch sein kann, sind chronische Krankheiten. Wiederholte chronische Krankheiten, ganz besonders, wenn sie erbliche Krankheiten sind. Und das ist so eine offensichtliche Wirkungsweise eines Fluchs. Und wenn wir mit Leuten zusammenkommen und sie erzählen, das hatte schon mein Vater und sein Vater hatte das auch und ich habe es wieder, ist alles klar. Wir brechen einen Fluch. Egal, was das ist. Ganz besonders bei erblichen Krankheiten ist immer die Tatsache nahegelegt, dass es sich um einen Fluch handelt. Und auch hier brauchen wir uns nicht zu schämen oder zu forschen, woran könnte das jetzt liegen? Bin ich verkehrt? Flüche sind vererbbar und können aus unserer Vorzeit kommen durch Fehler, die unsere Vorfahren gemacht haben. Und Flüche kann man brechen in dem Namen von Jesus. Und wir hören heute Abend noch mehr davon, dass es diesen Tausch am Kreuz gibt und dass er zum Fluch geworden ist und dass er verflucht war für uns. Ein ganz, ganz praktischer Punkt ist Unfruchtbarkeit oder wiederholte Fehlgeburten oder alle möglichen frauenspezifischen Probleme, Schwierigkeiten mit der Menstruation oder furchtbare Magenkrämpfe oder Schmerzen, alles, was damit zusammenhängt. Eigenartige Tumore oder Zysten oder Gewächse, alles, was mit den Geschlechtsorganen zu tun hat. Unfruchtbarkeit. 5. Mose 28 wird dort ganz klar gesprochen, dass solche Dinge als Fluch bezeichnet werden. Ich denke, ein weiteres Indiz für einen Fluch ist das Scheitern von Ehen. Noch zumal, wenn man auf eine Geschichte zurückblicken kann, dass das bei den Eltern und deren Eltern auch schon so war. Dass Ehen einfach nicht funktionieren konnten oder funktioniert haben. Eine Entfremdung in der Familie. Entzweiung durch die Familie. Zwischen Eltern und Kindern. Zwischen Kindern. Ich glaube, dass es auf einen Fluch hindeutet, wenn wir über einen langen Zeitraum andauernde finanzielle Not erleiden. Wenn wir über einen langen Zeitraum einfach arm sind und finanziell auf keinen grünen Zweig kommen. Wenn dir das Geld buchstäblich durch die Finger rinnt, wenn du trotz, dass du arbeitest und haushaltest und versuchst zu rechnen, das Geld einfach nicht reicht. Das kann etwas mit einem Fluch zu tun haben. Ich spreche nicht davon, dass es eine Zeit geben kann, wo der Herr uns ein bisschen Vertrauen lehren möchte. Ich meine, dass es eine andauernde, über einen langen Zeitraum sich erstreckende finanzielle Not. Wenn du über Jahre hinweg nicht aus deinem Kontokorrentkredit rauskommst, das kann ein Anzeichen für einen Fluch sein. Es ist nicht gesund und nicht in Ordnung, über Jahre hinweg nur im Kontokorrentkredit arbeiten zu können. Ein weiterer Punkt, der auf einen Fluch hindeuten kann, ist eine Neigung zu Unfällen. Es gibt Leute, die im Durchschnitt gesehen gute Autofahrer sind und trotzdem viele Unfälle haben. Das habe ich in meinem eigenen Leben erlebt. Als ich noch aktiv Motorrad gefahren bin, hatte ich sehr viele Unfälle in kurzer Zeit, die ich nur zum Teil verschuldet habe und manche auch überhaupt nicht. Oder wo die Ursachen dieser Unfälle einfach immer nur komisch waren. Und diese Unfälle waren alle in einer Art und Weise, dass sie mich hätten das Leben kosten können. Und der Teufel will letzten Endes uns immer umbringen oder zerstören. Und so kann das auf einen Fluch hindeuten, wenn du über einen gewissen Zeitraum eine unnormale Anzahl von Unfällen hast. Das kann was mit einem Fluch zu tun haben. Ich habe mal von einem Junge gehört, der in einem Zeitraum von einem Jahr sich mehrere Male dasselbe Bein gebrochen hat. Das ist nicht normal. Da ist was faul. Da stimmt was nicht. Ein klares Zeichen für einen Fluch ist, wenn es in deiner Familie eine längere Geschichte von Selbstmorden gibt oder von unnatürlichen oder vorzeitigen Todesfällen. Das ist ein klares Indiz für einen Fluch. Bei all diesen Dingen, wenn du mal einen Unfall hattest, muss das nicht sofort immer ein Fluch sein. Aber du kannst erkennen, wenn es da eine Serie gibt, wenn sich die Dinge häufen und wenn sich das über Jahre erstreckt, dann kann das was mit einem Fluch zu tun haben. Und ähnlich wie ich das schon sagte, wenn es um unser Fleisch geht, müssen wir das Fleisch kreuzigen. Wenn es um Dämonen geht, gilt es, Dämonen auszutreiben. Wenn es um Flüche geht, gilt es, Flüche zu brechen. Und das werden wir heute auch tun. Und ich möchte uns dazu ermutigen, dass das Opfer von Jesus für all die Dinge vollkommen ausreicht. Und dass Jesus zum Fluch geworden ist, damit wir im Segen leben können. Viele unter euch, die viel von Derek Prinz auch kennen und gelesen haben, kennen sicherlich auch seine Ausführung über den Tausch am Kreuz. Und das ist so eine heilsame und wunderbare Botschaft. Eine praktische Sache, die mir noch einfällt, was mit Flüchen zusammenhängt, es ist entscheidend, wie wir sprechen und es ist entscheidend, was wir auch so über uns selbst aussprechen oder was wir auch so über uns selbst festlegen. Ich habe so die Beobachtung gemacht, dass immer wenn es die kalte Jahreszeit bevorsteht, dann hörst du schon im Radio, dass die nächste Grippewelle bevorsteht und dann werden wieder alle die Grippe bekommen. Weil das ist ja jedes Jahr im Herbst so, dass da halt eine Grippewelle kommt und dann werden wir halt krank. So ist der Weg schon gebahnt, dass die Grippewelle kommt. Und wir entscheiden, ob sie kommt oder nicht. Und wir lassen uns auch nicht aus dem Radio aufdrängen, dass wir eine Grippe bekommen. Und es gibt so verschiedene Redewendungen, die wir gebrauchen, die wir vielleicht gar nicht mehr bewusst wahrnehmen, die solchen Kräften in unserem Leben immer wieder neu auch Raum geben, wo wir immer wieder auch finstere Mächte einladen, sich auswirken zu können. Mein Arbeitskollege hat Fieber oder die Grippe. Naja, es wird nicht lange dauern, bin ich auch krank. Es war bis jetzt jedes Mal so. Wenn du das sagst, dann wird es so geschehen. Wir haben ein sehr anschauliches Beispiel im Wort Gottes. Als das Volk Israel vor dem gelobten Land war und sie schickten Kundschafter dorthin und sie berichteten sehr gegensätzlich von dem gelobten Land. Und es gab eine Gruppe, die sagte, es sind Riesen in dem Land, die werden uns alle umbringen. Das ist ganz furchtbar und schlimm. Lasst uns ja nicht da hingehen. Und es gab zwei, die gesagt haben, das ist ein wunderbares Land. Lasst uns das Land einnehmen. Wir werden diese Riesen bezwingen, weil Gott es versprochen hat. Und was sie aussprachen, ist mit ihnen geschehen. Die gesprochen haben, es sind Riesen in dem Land, die bringen uns alle um, sind nicht in das Land gekommen. Und die gesagt haben, es ist ein gutes Land, es ist das verheißene Land, sie kommen hinein. Und so ist das sehr entscheidend, dass wir unsere Redewendungen kontrollieren und dass wir das unter Zucht nehmen, was wir aussprechen. Wenn wir dann ein Stück länger damit gehen und trainierter sind, dann merken wir ganz schnell, dass in bestimmten Situationen die Weiche noch nicht gestellt ist, wie sich etwas entwickelt. Und dass wir ganz schnell, indem wir im Namen Jesu festlegen, was geschieht. Wenn ein Kind von uns schwer hinstürzt, kann ich den Weg gehen, das große Unglück zu sehen, Krankenhaus, Arzt, Röntgen und dann beginnt die Krankheit. Oder ich komme in die Situation, das Kind ist gestürzt und ich bete, in Jesu Namen, sei gesund, ich widerstehe jeder Kraft, die hier Zerstörung bringen will, ich spreche Heilung aus über allem, was jetzt kaputt gegangen ist und das Kind steht wieder auf und es war nichts. Dass wir in solchen Dingen uns trainieren. Wenn ein Kind von uns Fieber bekommt, gebiete ich dem Fieber wieder zu gehen und das sind so die ersten Schritte und dann geht das Fieber und dann ist es vorbei. Oder ich fange an zu messen, Tag für Tag, das Thermometer steigt immer höher, ich fange an mit Medikamenten und ich begebe mich auf diesen Weg. Es ist nichts Verkehrtes daran, Fieber zu messen. Aber Fieber ist eine Geschichte, die ist relativ schwach und wir können dagegen beten und das Fieber geht wieder weg und wir haben eine Menge Zeit und Geld gespart. Ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr in die Position kommt, dass ihr festlegt, was geschieht. Dass ihr darüber herrscht, was in euren Familien abläuft. Wirklich im Sinne Gottes. Der Herr möchte uns dort in Reife hineinbringen, dass wir nicht hin und her geworfen sind von den Umständen, von den Dingen, die um uns herum geschehen, sondern dass wir unsere Umwelt prägen, dass wir Einfluss nehmen auf das, was um uns herum geschieht. Und dass der Teufel auf uns reagiert und nicht wir auf ihn. Und dass er zittert vor uns, weil er nicht weiß, was wir als nächstes tun. Und weil er immer im Zugzwang ist, auf uns zu reagieren. Und was Krankheit betrifft, ist es wirklich ein Schlüssel. Wenn ihr die ersten Symptome spürt an eurem Körper, hier kommt eine Erkältung oder hier kommt irgendeine Krankheit, ist die Weiche noch nicht gestellt und du entscheidest, wie sich das Ding weiterentwickelt. Du entscheidest, ob du 10 Tage Krankenschein hast und zu Hause bist oder ob das so geht, wie es gekommen ist. Meine Frau und ich, wir sagen immer, wenn sich irgendwas ankündigt, so wie es gekommen ist, kann es wieder gehen, wiedersehen. Ich habe seit über einer Woche einen Kampf mit Halsschmerzen. Hätte ich dem Mark gegeben, könnte ich heute kein Wort reden. Und ich wusste, die Konferenz steht an, Halsschmerzen, wiedersehen. Wir müssen dorthin kommen, dass wir aufstehen können gegen die kleinen Sachen. Und wenn wir dort gewachsen sind, dann stehen wir auf gegen die größeren Sachen, bis dorthin, dass wir Tote auferwecken. Und dann wird unser Zeugnis die Kraft haben, die es braucht, dass die Ungläubigen sehen, Moment, es gibt einen Gott. Es gibt einen allmächtigen Gott. Was Flüche betrifft, Es ist wichtig, dass wir uns nicht vor irgendetwas fürchten oder dass wir uns dafür schämen, sondern dass wir einfach der Sache ins Auge blicken. Und wenn du siehst, in meiner Familie gibt es diese oder jene Sache schon über mehrere Generationen, dann ist heute der Zeitpunkt, dass du dagegen aufstehst. Und dass diese Kette bei dir zerbrochen wird und die, die nach dir kommen, darunter nicht mehr leiden müssen. Und wir wissen aus dem Wort Gottes, dass Segen bis in die tausendste Generation hineinreicht und dass die negativen Dinge bis ins dritte und vierte Glied hineinreichen. Und allein wenn wir das rein rechnerisch hochrechnen in die dritte oder vierte Generation, dann betrifft es ungefähr einen Personenkreis von um die 30 Personen. Und du kannst nicht sicherstellen, dass von den 30 Personen deiner Vorfahren niemand sich mit okkulten Dingen betätigt hat oder niemand mit Hexerei zu tun hatte. Und ich denke, gerade die von uns, die von den ländlichen Gebieten kommen, auf den Dörfern wurden viele, viele okkulte Dinge getan und werden bis heute getan. Und wer aus der Landwirtschaft kommt, was ist alles getan worden, dass es eine gute Ernte gibt? Und was könnte man da alles aufzählen? Und es tut mir so leid, Kindern Gottes zu begegnen, die von der vierten oder fünften Fehlgeburt erzählen. Und nicht wissen, was sie dagegen unternehmen können. Und wenn die nächste Schwangerschaft ansteht, voller Furcht und Zittern, jedes Anzeichen ihres Körpers registrieren, ob es nicht doch wieder eine Fehlgeburt wird. Und ich denke, dem Herrn tut es noch so viel mehr leid, weil er hat wirklich alles getan, all die Grundlage gegeben, dass das aufhört, dass wir unter solchen Dingen nicht mehr leiden. Deshalb möchte ich dich ermutigen, auch dagegen heute vorzugehen, wenn du feststellst, Moment, so etwas spielt sich in meinem Leben ab. Was ich noch vorhin in der Liste von dämonischen Aktivitäten nicht erwähnt habe, was mir noch in der Pause in den Sinn kam, was für mich auch eine typische dämonische Aktivität darstellt, sind alle Arten von Allergien. Weil eine Allergie ist etwas, was eigentlich niemand wirklich kennt oder genau die Herkunft erklären könnte oder den Auslöser finden kann, auch wenn wir doch recht ausgefeilte Allergietests inzwischen haben. Ich glaube, Allergien sind mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit dämonischen Ursprungs. Es gibt so ein wunderbares Zeugnis auch in dem Buch von Derek Prinz, wo er betete für einen kleinen Jungen, der bestimmte Lebensmittel nicht zu sich nehmen konnte, weil er extrem allergisch darauf reagierte. Und wie Derek sprach davon, dass er dem Geist befohlen hat, auszufahren, und dieser wunderbare, reine kindliche Glauben eines 12-Jährigen, er hat nichts anderes zu tun, als nach Hause zu rennen, an den Kühlschrank und alles in sich hineinzustecken, was er nicht essen darf. Das ist es. Und zu diesem Glauben möchte ich euch einfach herauslocken, dass ihr so kindlich und voller Vertrauen seid zu Jesus. Bei aller Lehre ist es nicht kompliziert. Und wenn wir manche Zusammenhänge nicht unbedingt verstehen, was wir echt wissen müssen, zeigt uns der Heilige Geist. Und ansonsten gilt es, dem Herrn zu vertrauen, und er wird sein Werk tun. Er wird sein Werk tun. Ich hatte selber, wie gesagt, diese Serie von Motorradunfällen innerhalb von anderthalb Jahren. Ich glaube, es waren insgesamt 7 Stürze. Und ein Unfall war richtig schwer. Da war ich über ein Jahr krank. Ich habe dabei fast meinen rechten Arm eingebüßt. Und damals hatte ich jemand an der Seite, der auch die Lehre über Segen oder Fluch so nicht hatte oder so gut, wie wir heute über diese Dinge Bescheid wissen, nicht Bescheid wusste. Aber irgendwie er wusste, hier ist eine Macht am Werk, die müssen wir stoppen. Und er betete damals für mich, dass das gestoppt ist, dass die Saga von Unfällen aufhören muss. Und sie hat seitdem aufgehört. Und es geschieht, was im Wort geschrieben steht. Also seid ermutigt, euer Vertrauen auf den Herrn zu werfen und in so einer kindlichen Art zu glauben, wie dieser Junge. Es wird gebetet, dass Dämonen ausfahren, auch wenn sich vielleicht nichts äußerlich groß oder gewaltig manifestiert. Vielleicht ist es ganz still und es ist äußerlich überhaupt nichts zu merken. Und er ging nach Hause an seinen Kühlschrank und aß alles, was er kriegen konnte und war geheilt, war gesund, war frei. Ich möchte noch auf ein paar Punkte eingehen, die Ursachen sein können, warum manche Menschen nicht frei werden. Ich denke, dass wir auch so aufrichtig sein sollten. Warum Menschen nicht frei werden? Der ganz wichtigste, zentralste Punkt ist, was wir gestern Abend gehört haben, wenn wir nicht bereit sind, Buße zu tun. Wenn ich sehen kann, es gibt in meinem Leben Gewohnheiten, die dem Herrn nicht gefallen. Es gibt Handlungen, die Sünde sind. Und du bist nicht bereit, davon umzukehren. Dann kannst du nicht damit rechnen, dass du befreit wirst, weil der Teufel wirklich seine Rechte kennt. Also das ist der ganz zentrale Punkt, dass du dich demütigst vor dem Herrn und all das, was nicht so gut aussieht, vor ihm auf den Tisch bringst. Und je aufrichtiger und ehrlicher du dabei bist, umso besser. Und ich glaube, das ist meine persönliche Auffassung, das möchte ich voranstellen, je mehr du in irgendeinem geistlichen oder vollzeitlichen Dienst bist und je mehr du Verantwortung hast im Reich Gottes, auch für andere Menschen, umso aufrichtiger und ehrlicher musst du damit sein. Es gibt so einen verführerischen Gedanke für uns Gemeindeleiter oder Pastoren oder wie man das auch immer nennen will, dass wir manchmal denken, wir könnten uns gewisse Dinge leisten, weil wir ja sehen, dass Salbung da ist. Weil wir ja sehen, dass Gott sich durch uns bewegt. Und das ist sehr gefährlich. Ich weiß nicht, ob unter uns auch Leiter hier sind. Ich denke, dass wir damit noch aufrichtiger und klarer umgehen müssen für uns selbst. Ich weiß nicht, wer von euch so im Osten bewandert ist. Es ist bei uns relativ wenig in den Medien. Es gibt eine sehr, sehr große Gemeinde in Kiew, in der Ukraine. Wenn ich da richtig informiert bin, ist jetzt über 20.000 Mann stark. Und der Leiter dieser Gemeinde, also es gibt, ich glaube, einmal im Monat ein Treffen aller in dem Sportstadion in Kiew, wo die 20.000 Mann alle zusammenkommen. Und in dieser Versammlung hat er am Rednerpult Sünde bekannt und Buße getan vor all diesen Menschen. Und die Gottesdienste werden dort im Fernsehen übertragen. Und das ist so wichtig für uns Leiter, dass wir nicht auf diese Falle hereinfallen. Wir können uns leisten, da Dinge mitzunehmen, dass Gott mit uns doch ein bisschen großzügiger ist. Also Buße ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du weißt, es gibt Dinge in deinem Leben, die dem Herrn nicht gefallen, bekenne das, nenn die Dinge beim Namen, rede nicht darum herum, mach nicht jemand anders dafür verantwortlich, übernimm du die Verantwortung dafür. Warum Menschen nicht frei werden? Ein Punkt kann sein, dass die Verzweiflung über Missstände einfach nicht hoch genug ist. Wir haben uns sozusagen mit gewissen Dingen einfach gut eingerichtet. Wir haben uns mit Dingen angefreundet. Ich hatte vor kurzem durch einen Bänderriss von einem unserer Kinder, saß ich ab und zu mal in der Arztpraxis von einem Chirurg und hörte so die Gespräche mit von den Leuten, die dort warteten. Und ich konnte feststellen, dass für manche ihre Krankheit ihr Hobby war. Und sie erzählten auf, dass sie montags bei dem Arzt sind und dienstags bei dem und mittwochs müssen sie im Garten gießen und donnerstags sind sie wieder bei dem Arzt. Und wenn man ihnen das wegnehmen würde, wäre das Leben relativ leer. Das ist natürlich überspitzt. Aber ich glaube, wenn es Befreiung braucht, wenn du Befreiung möchtest, dann braucht es einen Grad an Verzweiflung. Es braucht eine Entschlossenheit, bis hierher und nicht weiter. Jetzt ist Schluss. Ich denke, ein wichtiger weiterer Punkt ist unsere Motive bei der ganzen Sache. Derek hat einmal gesagt, der Sinn, dass der Herr dich befreit, ist der, dass du ihm effektiver dienen kannst. Das ist der ganze Sinn an der Sache. Es geht in der zweiten Linie darum, dass es uns besser geht. Und das ist die Frage, warum möchte ich frei werden? Nur um irgendwas Lästiges loszuwerden, damit ich mein Leben noch angenehmer leben kann, wie ich es für richtig halte. Was sind unsere Motive dabei? Es geht darum, dass wir dem Herrn effektiver dienen können und dass wir ein glaubwürdigeres Zeugnis geben können von ihm. Ich glaube auch, dass der Heilige Geist sich zurückzieht, wenn unsere Haltung in der Sache ist, dass wir Aufmerksamkeit damit erregen wollen oder dass wir das Ganze in einer Ich-Bezogenheit betrachten und damit vorwärts gehen, um uns mit irgendeiner Sache in den Mittelpunkt zu bringen. Dann ein Punkt, den ich schon versucht habe, ausführlich zu erwähnen. Kein Bruch mit irgendwelchen okkulten Dingen. Kein Bruch mit Dingen, wo es um übernatürliche Sachen geht, um Zukunftsvorhersagen, die ihre Quelle nicht vom Heiligen Geist haben. Und in den letzten Jahren haben wir viele, viele Diskussionen und Argumente gehört. Und es ist einfach die Frage, was ist mir was wert und was ist mir wichtig? Und wenn mir meine Bücher von Goethe wichtiger sind, weil sie ja auch gute Bücher sind, dann lass dir deine Bücher von ihm wichtiger sein. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er duldet nichts neben sich. Rein gar nichts. Er kann sich nicht selbst verleugnen. Und ich möchte das noch ergänzen. All das, was Walt Disney über uns bringt in den letzten Jahren, hat irgendwas mit Zauberhaft oder Zauberei zu tun. Zumindest fiel mir das vor kurzem auf, dass in so einem Vorspann von einem Video für verschiedene Filme geworben wurde, die alle so zauberhaft sind. Und es gibt eigentlich kaum einen Kinderfilm aus dieser Fabrik, wo nicht an irgendeiner Stelle irgendetwas Übernatürliches einsetzt. Und ich habe in keinem Film entdecken können, dass es da um den Heiligen Geist oder um Gott geht. Also lasst uns darüber nachdenken. Es ist das A und O, dass wir mit solchen Dingen einen absoluten Riss machen, einen absoluten Bruch. Mag es sein, das sind Erbstücke, mag es sein, das war mal furchtbar teuer, was auch immer es ist. Wir hatten auch schon die Idee gehört, wenn es was Wertvolles ist, dass man das dann verkauft und das Geld ins Reich Gottes gibt, Gott braucht das Geld nicht. Wenn es irgendwelche okkulten Dinge sind, die raus müssen, zerstört das Ding und weg damit. Ein weiterer Punkt, auf den wir bisher noch nicht eingegangen sind, den ich aber auch als sehr dringlich sehe, ist, dass wir vielleicht bestimmte seelische Beziehungen abbrechen müssen. Ich meine damit Beziehungen, wo wir in einer gewissen Weise von anderen Menschen abhängig sind. Vielleicht haben wir auch in einer gewissen Stärke Beziehungen zu Ungläubigen, deren Einfluss auf uns einfach nicht gut ist. Wir sind als Kinder Gottes in der Verantwortung, in welchem Freundeskreis wir uns bewegen. Und es kann gut möglich sein, dass es in deinem Umfeld eine Person gibt, wo zwischen dir und dieser Person eine seelische Bindung besteht, die das einfach verhindert, dass du von Dingen frei wirst. Eine Möglichkeit, warum Menschen nicht frei werden, wenn es vielleicht an irgendeiner Stelle keine Freisetzung von einem Fluch gegeben hat, wobei ich denke, dass wir auch das im Gebet mit einfließen wird und wir da Freisetzung erfahren. Ein weiterer Punkt kann sein, dass wir irgendeine konkrete Sünde einfach verschweigen wollen, weil es uns vielleicht zu peinlich ist. Und überhaupt, wenn wir von Peinlichkeit sprechen, wenn wir heute Abend in ein Gebet gehen, Es geht darum, dass etwas Entscheidendes in deinem Leben geschieht. Und wenn es dem Herrn so gefallen sollte, dann darf es auch peinlich sein. Wenn dir dein Ansehen vor den anderen wichtiger ist, als dass Befreiung kommt, dann wird Befreiung wahrscheinlich nicht kommen. Wenn du nicht möchtest, dass du in irgendeiner Weise etwas von dir gibst oder eine Körperhaltung annimmst, die dir dann peinlich wird, dann ist noch nicht klar, worum es geht. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Ein nächster Punkt. Und ich verwende hier die Worte von Derek Prince. Keine Trennung durch die Wassertaufe. Das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben dieses Bild im Wort Gottes, dass das Volk aus Ägypten auszog und durch das Meer ging und dass die Armee des Pharaos im Meer umgekommen ist. Das ist ein wunderbares geistliches Bild, was abläuft, wenn wir uns taufen lassen mit untertauchen. Wenn das nicht geschehen ist in deinem Leben, gibt es nicht dieses Meer zwischen dir und der Armee des Pharaos. Und du erfährst hier Befreiung und du hast nächste Woche dieselben Schwierigkeiten wieder. Ich weiß, dass wir in einem Land leben, wo wir sehr stark geprägt sind von Lehren über Taufe, die nicht aus dem Wort Gottes kommen. Und wir haben viel dahingehend schon einstecken müssen als Gemeinde. Aber es ist und bleibt die Wahrheit. Wenn du das Wort Gottes nimmst und du gehst damit an den entferntesten, einsamsten Ort im Busch von Australien oder von Afrika und du zeigst dem Buschmann die Stellen über Taufe, der noch nie eine Bibel in der Hand hatte und noch nie was davon gehört hat, meinst du, er würde auf den Gedanken kommen, einen Säugling zu taufen? Ich glaube nicht. Und das Wort Gottes ist, was Taufe betrifft, ganz einfach und ganz klar. Und dann haben wir all die Erklärungen, um zu rechtfertigen, wie wir erzogen wurden oder wie wir geprägt sind. Und ich möchte dir das ans Herz legen. Ich weiß, dass in unserem Land die Bewegung in dieser Richtung immer stärker wird und dass das niemand aufhalten kann. Wenn du schon länger mit dem Thema umgehst, lass dich taufen. Bring zwischen dir und der Armee des Pharaos das Meer. Du musst es erleben, dass dein alter Mensch begraben wird in diesem Wasser. Du musst es erleben, was in Römer 6 steht. Und du musst das erleben, als neuer Mensch aufzustehen. Ich kann das bezeugen aus meinem Leben, dass das so entscheidend ist. Ich habe weit vor meiner richtigen Taufe in Sprachen gebetet, die Stimme des Herrn gehört, Gebetserhörung erlebt. Ich habe gesehen, wie Kranke gesund wurden, für die ich beten konnte. Wir haben junge Gemeinde geleitet. Menschen sind zum Herrn gekommen. Das ist alles geschehen. Aber tief in meinem Herzen wusste ich nicht wirklich, wenn jetzt Jesus kommt, wo stehe ich? Bin ich wirklich gerettet? Ich hatte tief in meinem Herzen die Furcht, wenn Jesus gerade in einem Moment kommt, wo ich was Falsches getan habe, wo ich zornig war oder wo ich über jemand was Schlechtes gesagt habe, was passiert dann mit mir? Ich hatte nicht die sogenannte Heilsgewissheit. Und das Thema war für mich immer unangenehm. Und wenn ich Prediger hörte, die davon sprachen, wir sollen beten, dass der Herr bald kommt und wir sollen uns freuen, dass der Herr wiederkommt, konnte ich das nicht, so sehr ich das wollte. Mir war der Gedanke viel angenehmer, hoffentlich dauert es noch ein Stück. Nicht jetzt. Und dann die Bibelstellen, dass der Tag wiederkommt wie ein Dieb, dass der Herr wiederkommt wie ein Dieb in der Nacht und dass es keiner weiß. Und was ist, wenn ich in dem Moment nicht vorbereitet bin? Und in den letzten Monaten und Jahren konnten wir erkennen, dass es deshalb an der Taufe, sich die Geister zu scheiden, weil es das ganz wesentliche Ding ist in unserem Herzen, nicht in unserem Kopf, dass ich weiß, ich bin gerettet oder ich bin nicht gerettet. Und dass ich mit Sicherheit sagen kann, ich bin ein Gerechter Gottes durch das Opfer von Jesus. Das ist etwas, was keine Religion bieten kann auf dieser Welt, ohne Werke gerecht zu werden. Und wenn wir davon sprechen, dass wir frei werden wollen von dämonischen Einflüssen und dass wir Flüche brechen, wenn du das festhalten willst in deinem Leben und wenn du im Sieg auf Dauer gehen möchtest und wenn du in einem Jahr sagen kannst, das ist unter meine Füße, das ist vorbei, das ist kein Teil mehr von mir, lass dich taufen. Es ist gut, darüber nachzudenken und die Schrift zu studieren. Lass uns als Basis dafür das Wort Gottes nehmen. Es könnte sein, wobei ich der Überzeugung bin, dass das sehr, sehr selten ist und wirklich so eine Art Sonderfall darstellt, dass so starke Belastungen oder Einflüsse da sind, dass es verschiedene Etappen braucht, um dich da durchzubringen. Aber das ist absolut selten und das könnte sein, wenn du ganz, ganz tief in satanischen Praktiken oder Dingen verstrickt warst. Und deshalb möchte ich da auch nicht näher drauf eingehen, weil es für uns in der Regel nicht zutrifft. Und du sollst jetzt nicht denken, ja, da bin ich bestimmt so ein Fall, wo das jetzt ganz lange dauert. Hab den Glauben, dass es geschieht. Das ist wichtig. Der Herr ist wirklich mit uns. Und das ist so das Sehnen des Herrn, dass er uns weiterbringt und stark machen kann, dass sein Volk wirklich in Kraft aufstehen kann. Meine Frau und ich, wir waren im Januar in Uganda und haben gesehen, in welcher Stärke die Menschen dem Herrn folgen und wie sie durch Gebet Veränderung in das Land gekommen ist. Und auch wenn es noch viele, viele Veränderungen braucht und das Land noch lange nicht an allen Stellen gesund ist, ist das, was dort geschehen ist, so gewaltig. Das ist so ein gewaltiges Zeugnis von der Größe Gottes, dass die Aids-Rate um viele Prozente gesunken ist, wie es nirgendwo auf der ganzen Welt geschieht. Und dass selbst die Fachleute von der Weltgesundheitsorganisation das als eine erstaunliche Sache bewerten, dass das übernatürlich ist. Fachleute hatten ausgerechnet, dass das Land in 15 bis 20 Jahren ausgerottet, die Bevölkerung ausgerottet sein wird durch Aids. Und wir haben das in der Hand. Und so geht es hier letzten Endes nicht nur um unsere Befreiung und darum, dass Flüche gebrochen werden in unserem Leben, sondern das zielt auf etwas hin, nämlich, dass du in deiner Berufung dienen kannst, dass du an dem Platz, wo du bist, mit mehr Kraft vorwärts gehen kannst und dass das Reich der Finsternis dort, wo du stehst, zurückgedrängt ist. Und die Bibel spricht davon, dass Jesus den Sieg errungen hat für alle Zeit, dass er Triumph gehalten hat über die Mächte der Finsternis. Und die Bibel spricht genauso davon in Epheser 6, dass wir einen Kampf zu führen haben, einen geistlichen Kampf. Dass wir seine Botschafter hier sind. Und so möchte ich gerne eure Blicke auf das richten, was Gott noch vorbereitet hat, was ihr tun sollt. Dass jeder von uns in der Berufung laufen kann, die er hat vom Herrn. Und dass jeder von uns die Früchte bringt, die er bringen soll. Und dass wir nicht mehr eingeschränkt sind von irgendwelchen unreinen Dingen. Dass die Gemeinde zurückkommt zu der Kraft, die sie hatte in der Apostelgeschichte. Und wir können lesen, dass das ganze Volk Respekt und Furcht hatte vor der Gemeinde. Und dass täglich hinzugetan wurden, die gerettet wurden. Und wir leben in einem christlichen Abendland mit vielleicht 1,5 oder 2% bekennenden Christen. Und wir sind zum Missionsland geworden. Und ich bin sicher, der Herr möchte, dass von Deutschland aus das Evangelium noch in viele Länder getragen wird. Und Deutschland war eine Nation, aus der viele Missionare hervorgingen. Und die Gemeinde ist wirklich der Ort, wo der Herr seine Kraft demonstrieren möchte. Also möchte ich gerne deine Blicke über das hinaus richten, was hier bei dir heute geschieht, wozu es hinzielt, wo es hingeht, und dich ermutigen, es ist noch nicht alles getan. Und besonders die älteren Geschwister unter uns möchte ich ermutigen, dass noch viel zu tun ist, dass noch viel vor euch liegt und dass die Dinge noch lange nicht fertig sind oder getan sind. Und es gibt so viele Bereiche einzunehmen, die fest in der Hand des Teufels sind in unserer Gesellschaft und die zurückgehören in das Reich Gottes. Und in diese Richtung müssen wir marschieren und gehen. Und dazu braucht es, dass wir die Angelegenheiten, was unser Leben betrifft, geklärt haben. Und der Heilige Geist ist so ein guter Partner, ein gutes Gegenüber und zeigt uns das und gibt uns Erleuchtung und geht die Stationen weiter. Also wir werden das heute Abend ganz praktisch tun, indem wir ein Gebet dann auf Folie haben, indem wir das Gebet gemeinsam sprechen und die verschiedenen Punkte in dem Gebet bewegen und behandeln und dass wir dorthin kommen, dass wir Dämonen ausstoßen und dass es da vielleicht noch ein paar ganz einfache praktische Hinweise gibt. Also unser Ziel ist, dass ihr für euch selbst betet und dass ihr euer Vertrauen auf den Herrn setzt, dass er euch befreit. Wir haben eine Menge von Betern hier, die euch unterstützen können und sie werden dann um uns herum hier im Raum sein. Und wenn wir an den Punkt gekommen sind, dass er Dämonen ausstoßt, werden sie sehen und vom Geist geleitet den einen oder anderen dabei unterstützen. Aber es ist nicht unser Ziel, dass sich hier vorne lange Schlangen bilden vor bestimmte Personen, um über bestimmte Dinge für sich beten zu lassen. Wir müssen unbedingt dorthin kommen, dass wir diese Standarddinge selbst bewältigen. Und auch wenn du dich da nicht reif oder fit oder gut genug fühlst, das Wort Gottes ist einfach und für jeden verständlich. Für jeden Grad von Bildung, für jede Art von Kultur, für jede Prägung ist das Wort Gottes gleich gültig. Und wir werden in dem ersten Punkt, dass wir unseren Glauben an Jesus bekräftigen und bekennen, aussprechen, dass wir ihn als den Herrn unseres Lebens betrachten. Wir werden an einem Punkt gehen, dass wir uns demütigen vor ihm, und dass wir unseren Stolz, unsere Selbstgerechtigkeit wirklich hinlegen. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Das Wort Gottes sagt, dass er dem Stolzen widersteht oder dem Hochmütigen widersteht. Und wisst ihr, wir hatten in der Gemeinde ab und zu solche Konfrontationen. Und wir haben oft gesagt, wenn uns der Teufel widersteht, ist das nicht das große Problem, weil wir in Jesus gegen ihn kommen und das Wort Gottes sagt, dass wenn wir ihm widerstehen, er von uns flieht. Aber wenn dir der Herr widersteht, dann ist Ende der Fahnenstange. Und Gott sagt, dass er dem Hochmütigen widersteht. Lass es nicht darauf ankommen, dass Gott dir widersteht. Und dann können andere für dich beten, stundenlang, in einer hochmütigen Haltung widersteht dir Gott. Das ist der einzige Weg und da kommst du nicht an Gott vorbei. Also lasst uns das tun, dass wir uns demütigen unter seine mächtige Hand. Wir kommen an einen Punkt, wo wir Sünde bekennen können und da werden wir eine Zeit lassen, wo wir das auch tun können und wo wir das aussprechen können, wo wir merken, das ist Sünde und die willig bekennen und beim Namen nennen. Wir werden erklären, dass wir umkehren davon, Buße tun, einen anderen Weg gehen als bisher. Und wir werden an den Punkt kommen, dass wir den Menschen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und das ist auch etwas, das kann ich nicht genug betonen. Wir müssen erkennen, dass das, was der Herr uns vergeben hat, in jedem Falle mehr ist, als das, was wir einer anderen Person zu vergeben haben. Und vielleicht gibt es unter uns Leute, wo andere wirklich in massiver Art und Weise schuldig geworden sind, wo sexueller Missbrauch vorlag oder andere Arten von Missbrauch. Vielleicht hast du Gewalttätigkeit erlebt in deiner Kindheit. Oder vielleicht hattest du einen Ausbilder, der in einer furchtbaren Weise dich behandelt hat. Oder vielleicht hast du einen Chef, der dich tagtäglich demütigt, was auch immer. Aber das, was du erlassen bekommen hast durch das Opfer von Jesus, was für dich bezahlt wurde, ist in jedem Falle größer und mehr. Und an dieser Erkenntnis, an diesem Punkt müssen wir kommen. Und ich möchte das nochmal klarstellen. Jemand anders zu vergeben, der an mir schuldig geworden ist, es ist eine Entscheidung. Es beginnt mit einer Entscheidung. Es hat nichts damit zu tun, dass ich das gutheiße, was geschehen ist. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass ich das fühlen muss. Oder dass ich jetzt merken muss, jetzt ist das völlig weg. Das ist eine Entscheidung. Zu sagen, Herr, ich bin deinem Wort gehorsam. Und wenn du das in deinem Wort sagst, ich entscheide mich und vergebe dieser oder jener Person in Jesu Namen. Und es wurde schon gesagt, du tust das nicht für die andere Person, du tust es für dich. Und das ist sehr, sehr bodenständig und einfach zu verstehen, wenn du im Lebensmittelmarkt bist und die eine Sorte Bananen ist zur Hälfte reduziert, wirst du höchstwahrscheinlich nicht die kaufen, die nicht reduziert sind, sondern du kaufst die Bananen, die preiswerter sind. Du tust etwas für dich, nicht für die Person, der du vergibst. In erster Linie tust du das für dich. Und dann sagte, zum großen Teil interessiert es die andere Person gar nicht, dass du mit dem Groll oder der Bitterkeit, dass du diese Dinge mit dir herumträgst. Das Ganze hat natürlich weitere Folgen, wenn es Geschwister sind aus unserer Gemeinde, wo wir herkommen, aus unserem näheren Umkreis, dass wir auch sie aus einem Gefängnis entlassen, wenn wir ihnen vergeben. Und so kommt sehr viel Heilung durch Vergebungsbereitschaft. Und letzten Endes sollten wir einen Lebensstil der Vergebung leben. Und wenn man als Gemeinde zusammengeht, dann ist man vor Herausforderungen gestellt, wo man das einfach lernen muss. Oder es gibt den großen Knall und man geht eben und Gemeinden brechen auseinander. Also egal, was es war, egal in welcher Tragweite, egal in welcher Größenordnung, treffe eine Entscheidung und sag, ich vergebe dieser Person in Jesu Namen, weil Jesus mir auch vergeben hat. Nimm das nicht mehr weiter mit. Lass das hier. Nimm das nicht wieder mit nach Hause. Was es auch immer ist. Und wenn du vergibst, es bedeutet nicht, dass du Unrecht plötzlich als Recht sehen musst oder dass etwas Verkehrtes plötzlich richtig war. Das bedeutet es nicht. Wenn du missbraucht wurdest, ist das Sünde und ist das falsch. Und es bleibt auch falsch. Lass nicht länger zu, dass Folterknechte in deinem Leben handeln können. Und dämonische Aktivitäten äußern sich oft in dem Moment, wo du es am wenigsten brauchst. Dämonen melden sich in dem Moment, wo du zum Beispiel beten willst. Oder du bist in der Gemeinde und es beginnt der Lobpreis und die Anbetung und plötzlich kommen dir die schmutzigsten Gedanken über Frauen, von uns Männern her gesehen. Oder dir kommen plötzlich die finstersten Gedanken über irgendeinen Mitmensch, über irgendeinen Bruder oder Schwester in der Gemeinde. In dem Moment, wo du den Herrn preisen willst, kommen plötzlich solche Gedanken. Und so sind das so Anzeichen dafür, dass Dinge auf uns einfach Einfluss haben. Und so lass nicht mehr zu, dass die Folterknechte Zugriff auf dein Leben haben. Entziehe ihnen das Recht, in deinem Leben Schaden anzurichten. Und der Teufel ist durch und durch darauf aus, uns zu zerstören und umzubringen. Was mir noch einfällt, worauf ich noch nicht eingegangen bin, wenn du in Gedanken sehr oft den Gedanke hast, dir das Leben zu nehmen, wenn du sehr oft mit dem Tod spielst, das ist ein Geist des Todes. Wenn in Gedanken dir das als eine gute Lösung erscheint, dass du dich umbringst, das ist ein Geist des Todes, steh dagegen auf. Ein ganz wichtiges Thema, ich dankbar, dass mich da der Heilige Geist noch daran erinnert. Wenn du in deinem Leben eine Abtreibung hinter dir hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Geist des Todes Einzug gehalten hat. Und wenn das so ist, auch dafür gibt es Vergebung. Und davon möchte der Herr dich rein waschen und durch sein Blut dich rein machen, weiß wie Schnee. Der Herr möchte dich befreien von all den Konflikten in deinem Gewissen, in deinen Gedanken. Und der Herr wird dich befreien von diesem Geist des Todes. Auch solche Dinge sind dem Herrn nicht zu schwer oder zu groß, dass er da ratlos würde. Und über all diesen Dingen lasst uns mit einfachem Glauben in diese Dinge hineingehen. Und es ist unmöglich, in so einer kurzen Zeit alle Zusammenhänge zu klären oder die einzelnen Situationen, in der wir stehen, endgültig zu durchleuchten und erkennen zu können, wo kommt genau was her. Und das ist in der Tiefe auch nicht unbedingt notwendig. Die Hauptsache ist, die Dinge gehen. Und ich weiß von einem Mann aus unserer Gemeinde, der während dem Autofahren spürte, dass er, wenn er junge Mädels am Rand sah, immer noch Dinge gedacht hat, die nicht gut sind und dass das irgendwie zwanghaft war. Und der an der Kreuzung im Auto gesagt hat, jetzt ist genug. Im Namen Jesu möchte der Unheilheit raus. Bumm. Weg. Also das ist das Ziel, dass wir für uns selbst beten. Wir brauchen uns nicht zu schämen, denn, sagte, wir sind hier in der Familie. Niemand wird über dich ein Buch schreiben, wenn du hier irgendwie komisch da liegst oder komisch aussiehst. Wenn es mal laut wird, ist es kein Problem. Wir haben glücklicherweise vom Herrn hier ein Objekt bekommen, wo keine Wohnhäuser in der Nähe sind. Wir können so laut sein, wie wir wollen, obwohl wir doch auf Rücksicht auf euch versucht haben, leise zu sein. Wenn irgendetwas geschieht, was dir peinlich erscheint, lass es geschehen, lass den Heiligen Geist machen. Ein weiterer Punkt, den ich so aus der Erfahrung kenne, in so einem Prozess von Befreiung, arbeitet der Teufel gerne mit einem Geist von Angst. Es kann sein, dass dich mitten in der Aktion eine Angst überfallen will. Sei dir im Klaren, das kommt nicht vom Herrn. Es gibt keinen Grund, sich für irgendetwas zu fürchten. Wir sind in der Hand des Herrn. Er passt auf uns auf. Der Heilige Geist ist hier. Er hat die Regie. Und er ist der Herr. Er ist souverän Chef über all diesen Dingen. Und er wird Acht geben, dass nichts Falsches mit dir geschieht. Und unsere Gebetsteams können dir helfen und dich auch unterstützen. Sollte es so weit kommen, dass du dich erbrechen musst, dann erbrech dich. Das ist kein Problem. Wir haben hier solchen Spezial-Teppichreiniger. Die Art und Weise, wie Dämonen ausfahren, ist zum allergrößten Teil durch den Hals. Und deshalb, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir in dem Gebet an den Punkt kommen, dass wir sagen, im Namen Jesu stoße ich aus, und dann nennen wir die Dinge beim Namen, wo wir meinen, irgendwie sitzen die bei mir, dann musst du deinen Hals freigeben, dass er den Mund da durch kann. Also das heißt, Du kannst nicht sofort anfangen, Sprachen zu beten, weil dann dein Hals benutzt wird, um zu beten, und der Dämon dann irgendwo steckt. Und es gibt so Fälle, wo das im Hals irgendwie zum Stocken kommt. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass du selbst dabei voll in Aktion gehst. So wie wenn du im Fußballspiel bist und es ist die letzte Minute angebrochen und du nochmal alles gibst, weil du bist kurz vor dem Tor und keiner von uns, zumindest den Fußballbegeisterten, die kurz vor dem Tor sind in der letzten Spielminute und die Möglichkeit haben, den Siegtreffer zu schießen, nehmen sich zurück und schonen ihre Kräfte. Sondern du gibst alles, um das Tor reinzubringen. Und solltest du dir dabei ein Bänderriss zuziehen oder was brechen, ganz egal, das Tor muss rein. Und ungefähr mit dieser Entschlossenheit gehst du daran, dass die Mächte von dir gehen.